Ja, also um es nochmal betont zu haben, Blutkrebs kann wirklich jeden treffen.
Das war dann so einer der ersten Momente, wo ich mitbekommen habe, Moment, da habe ich einen direkten Impact bei einem anderen Menschen ausgelöst.
Es ist eine Chance auf Heilung.
Je jünger man ist, wenn man spendet, desto besser.
Wenn man es nicht selber isst, dann gibt es vielleicht niemand anderen, der das sonst machen kann.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, und damit sage ich wie immer herzlich willkommen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ja, wir sind wieder mit einem sehr spannenden und wirklich ganz, ganz wichtigen Thema am Start. Und zwar geht es bei uns heute um Stammzellenspende. Die tatsächlich, und ich hatte das eigentlich also vor der Recherche überhaupt nicht so am Schirm, tatsächlich zwischen Leben und Tod entscheiden kann. Eine Stammzellenspende kann Blutkrebs besiegen. Ja, darüber sprechen wir gleich. Ich darf aber auch noch eine neue Rubrik ankündigen. Und zwar haben wir RotkreuzmitarbeiterInnen und auch Freiwillige gefragt, was sie eigentlich bewegt, so ihre Arbeit zu machen. Ja, da bekommen wir ganz tiefe Einblicke und die hören wir dann am Ende dieser Podcast-Folge. Seien Sie gespannt. Ja, und damit steppen wir sofort rein in unser heutiges Thema, eben Stammzellenspende. Und ich darf meine Gäste begrüßen. Herzlich willkommen, Gabriele Zapfe-Weisenbacher. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Danke. Du bist die Leiterin vom Spendermanagement im österreichischen Roten Kreuz für die Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland.
Ganz genau.
Und hallo Viktor Schwabe, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen. Du warst der erste Spender der Stammzellendatei des österreichischen Roten Kreuzes, bist auch ehemaliger Rotkreuz-Freiwilliger und arbeitest aktuell an der BOKU in Wien.
Korrekt, ja.
Genau. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Stammzellen. Wie startet man in dieses Thema rein? Ich glaube, jeder hat das natürlich schon mal gehört, aber viele können sich einfach gar nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich ist. Was sind Stammzellen? Wofür brauchen wir die? Wo sind die in unserem Körper?
Also Stammzellen sind die Bausteine des Blutes. Sie sitzen vor allem im Knochenmark, zum Beispiel im Beckenknochen. Man bezeichnet sie auch als unreife Vorläuferzellen, die zu den roten Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt, zu Blutplättchen, auch Thrombozyten genannt, und Leukozyten, also den weißen Blutkörperchen, heranreifen. Erst dann werden sie in den Blutkreislauf ausgeschwemmt und haben dort unterschiedliche Aufgaben. Die Erythrozyten transportieren mithilfe des roten Blutfarbstoffs, dem Hämoglobin, lebenswichtigen Sauerstoff. Die Leukozyten bilden unsere Immunabwehr und schützen vor schweren Infektionen. Und die Thrombozyten schließen Verletzungen, indem sie sich aufeinander stapeln und Blutungen stillen. Ist die Bildung gesunder Blutzellen gestört, dann spricht man von bösartigen Bluterkrankungen oder auch Blutkrebs. Eine sehr bekannte Form sind Leukämien. Kranke weiße Blutkörperchen können dann weder Abwehr leisten, noch lassen sie die Bildung roter Blutkörperchen und Blutplättchen zu. Und die Folge sind anhaltende Infektionen, Hauterkrankungen oder häufige Blutungen wie etwa Nasenbluten. Also Blutkrebs kann jede Altersgruppe betreffen. Mhm. Wenn Strahlen und Chemotherapie allein dann nicht mehr ausreichen, bleibt häufig nur eine Stammzelltransplantation, um einen tödlichen Verlauf aufzuhalten. Ist eine geeignete Spenderin gefunden, sprechen wir von einem Match.
Ah, okay. Ein Match. Das heißt, soweit ich das richtig verstanden habe, warum braucht ein Mensch eine Stammzellenspende? Das ist eben bei verschiedenen Arten von Blutkrebs und Leukämie. Ist das jetzt richtig so?
Genau, also der behandelnde Arzt ist letztendlich derjenige, der darüber entscheidet und der die Entscheidung trifft, ob eben eine Stammzellspende noch eine Chance auf Heilung bieten kann, wenn alle anderen Therapien quasi nicht greifen.
Aber im Prinzip heißt das, dass Menschen, die eine Stammzellenspende benötigen, auch nur durch diese dann letztendlich gesund werden können.
Genau, aber die Betonung liegt auf Können. Also es ist eine Chance auf Heilung. Es ist natürlich nicht die Gewähr dafür. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, bei dieser Thematik auch das anzusprechen. Aber es ist eine Chance. Und die Patienten, die EmpfängerInnen, klammern sich natürlich zu Recht an jeden Hoffnungshalm, der sich bietet. Und die Stammzellspende ist eine davon.
Das ist quasi die letzte Hoffnung dann oft für viele.
Genau.
Also wann passen jetzt die Stammzellen eines Spenders zum Empfänger bzw. zur Empfängerin? Worauf kommt es jetzt genau an bei diesem Match, so wie du vorher gesagt hast?
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, einen passenden genetischen Zwilling zu finden, die ist sehr gering. Genau genommen liegt sie bei 1 zu 500.000. Entscheidend sind die sogenannten HLA-Merkmale. Das sind körpereigene Gewebemerkmale. Diese individuelle Signatur der Zellen existiert in mehr als 20.000 Varianten und Millionen verschiedener Kombinationen. Darum ist es auch so schwierig, eine passende Spenderperson zu finden. Und der Therapieerfolg hängt maßgeblich von der möglichst perfekten Übereinstimmung genau dieser Merkmale ab. Die Suchdauer für nicht verwandte SpenderInnen beträgt derzeit in Österreich 23 Tage. Aber man muss auch sagen, in 10% der Fälle wird leider keine geeignete Spenderperson gefunden.
1 zu 500.000. Also das heißt, man braucht wirklich einen riesen Register. Also je mehr Menschen sich da melden und registrieren, natürlich desto besser. 1 zu 500.000. Victor, inwieweit hast du dich denn, bevor du dich quasi für deine Spende registriert hast, mit diesen medizinischen Details auseinandergesetzt? Oder war das eher so ein, ach, mach ich mal?
Ich bin da eigentlich komplett naiv hineingegangen. Muss aber sagen, ich wurde vom Roten Kreuz aus, von der Dame, die das begleitet hat, die Erika Stockinger, wahnsinnig gut betreut. Also ich habe mir, als ich mich registriert habe, eigentlich so gut wie gar keine Gedanken darüber gemacht. Und als ich dann von ihr angerufen wurde, wurde ich dann extrem professionell durch diesen ganzen Prozess begleitet, von medizinischen Untersuchungen, Medikamenteneinnahme, bis letztendlich zum Spendetag selber. Und auch dann darüber hinaus hatte ich eine ganz konkrete Ansprechperson und alle Fragen, die ich hatte, konnte sie mir dann immer professionell beantworten. Das war super.
Also man muss jetzt nochmal sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich kontaktiert wird, ist wirklich sehr, sehr gering. Hat man das irgendwie im Hinterkopf? Also so begleitet das einen im Alltag, dass man irgendwie registriert ist als Stammzellenspender, oder irgendwann vergisst man das wahrscheinlich auch?
Ja, ich hab's komplett vergessen. Also die Geschichte war die, ich bin schon seit auch meinem 18. Lebensjahr Blutspender und irgendwann einmal habe ich davon erfahren, das Rote Kreuz sucht StammzellenspenderInnen. Gut, wie schaut der Prozess aus? Man gibt eine Speichelprobe ab, füllt ein Formular aus und das war's. Und dann habe ich gedacht, gut, mache ich halt. Aber das macht man irgendwie so nebenbei, das dauert keine 5 Minuten. Und dann hat man es eigentlich schon wieder vergessen, sobald man es abgegeben hat fast. Und dass dann irgendwann mal doch der Anruf kommt, damit rechnet man eigentlich fast gar nicht.
Also man kann sich im Internet anmelden, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Und welche Adresse ist das?
Genau, die Adresse ist www.stammzelle.at.
Stammzelle.at, gut. Also da melde ich mich einfach an, gebe eine Speichelprobe, die wird mir dann zugeschickt, nehme ich an, also die Utensilien dazu.
Genau, die Utensilien, also wir schicken dann nach erfolgter Anmeldung über diese Landingpage, über diese Website, schicken wir dann ein Registrierungsset nach Hause, was man dann zu Hause durchführen kann, genau eben diese Probe abgeben kann mit dem Speicheltest über die Wattestäbchen und uns zurückschickt.
Und diese gesunden Untersuchungen, die findet erst dann statt, wenn ein Match stattgefunden hat, oder? Vorher ist man einfach registriert mit dieser Speichelprobe und das war's dann. Habe ich das so richtig?
Genau, ganz genau.
So richtig verstanden. Okay, gab es bei dir irgendwie trotzdem noch so ein Knackpunkt, der das so gesagt hast, na gut, da kann ich irgendwie Leben retten, das ist irgendwie schon eine ganz coole Sache, oder klingt das jetzt irgendwie mehr so nach Hollywood-Film? Es war wirklich nur so ein Nebenbei.
Es klingt so ein bisschen pathetisch, wenn man so sagt, Leben retten. Ich meine, natürlich kann ich sagen...
Ja, was hast du gemacht?
Ja, aber man ist sich dessen im Vorhinein eigentlich gar nicht so sehr... Also ich war mir zumindest in dem gar nicht mal so im Vorhinein bewusst. Natürlich kann man sagen, ja, Vergangenheit beim Roten Kreuz, im Rettungsdienst, vom Zivildienst etc., da hat man ja auch da oder dort einmal vielleicht das Leben gerettet. Man weiß es zwar nicht so ganz, aber man macht das im guten Willen. Beim Blutspenden denkt man sich auch, da tut man ja was Gutes und man rettet jemandem das Leben. Ich bin halt mit dem Gedankengut auch so hineingegangen, habe gesagt, ja, das wird schon irgendjemandem helfen. Dass es eben dann diesen Match 1 zu 500.000 braucht, zusätzliche Faktoren braucht, dass das eigentlich niemand anderer, weil so wurde mir das dann auch letztendlich am Tag des Kennenlernens, worauf wir dann glaube ich noch später zu sprechen kommen, da ist es mir erst so richtig bewusst geworden, dass der Mensch, der mir gerade gegenübersteht, nur mir gegenüberstehen kann, weil ich gespendet habe. Mhm. Hätte ich das nicht getan, wäre er vielleicht nicht da.
Und höchstwahrscheinlich.
Dieses Bewusstsein hat dann in mir schon dieses Bewusstsein kommt erst mit der Zeit, noch nicht bei der Registrierung.
Ja, da läuft einem irgendwie, oder? Da kriegt man Gänsehaut, huh? Gabi, allein wenn man es nur hört.
Ich muss auch gestehen, also wenn ich dich jetzt so oder deinen Ausführungen so jetzt folge, Viktor, ist es, ja, absolut. Also es ist auch für uns immer, sind das ganz, ganz emotionale Momente und die Kolleginnen, die du angesprochen hast, die mit dir da auch die Voruntersuchungen gemacht haben, die Spende begleitet haben, das sind eigentlich auch bei uns so die Helden da auch im Hintergrund, die das möglich machen und ja, es ist wirklich auch für uns, es ist wirklich sehr, 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 sehr ergreifend.
Vor allen Dingen, das kann, ja, so traurig das ist, Blutkrebs kann ja jeden, kleine Kinder bis ins hohe Alter kann man einfach diese Krebsart bekommen. Wir haben vorher über stammzelle.at, da kann man sich registrieren, man kann sich oft genug sagen. Was brauche ich denn noch für Voraussetzungen, um mich da registrieren zu können?
Ja, also um es nochmal betont zu haben, Blutkrebs kann wirklich jeden treffen. Also sowohl Kinder als auch ältere Menschen. Und grundsätzlich gilt, wer über 18 und unter 35 Jahren alt ist und keine schwerwiegenden oder chronischen Erkrankungen hat, der sollte sich tatsächlich registrieren. Und das geht ganz bequem online unter www.stammzelle.at oder bei einer unserer vielen Aktionen. Dabei erhält man ein Registrierungsset. Dies beinhaltet einen kurzen Gesundheitsfragebogen, wie der Viktor erwähnt hat, und vier Wattestäbchen. Und mit denen streicht man jeweils 30 Sekunden an der Innenseite der Wangen entlang. Also innen und nicht außen. Also wir haben schon wirklich alles, alles erlebt. Ja. und das zusammen sendet man oder gibt man an uns zurück und wir übernehmen dann den Rest. Sprich, wir kümmern uns um die medizinische Überprüfung. Wir sagen dazu auch Zulassung und die Typisierung, also die Bestimmung der Gewebemerkmale. Und die Ergebnisse melden wir dann ins nationale und darüber sogar ins weltweite Register ein. Und wer dann eben einen Anruf von uns erhält, der kommt eben wie der Viktor als Lebensretter für einen Patienten irgendwo auf der Welt in Frage. Und wie gesagt, das sind eben genau die Gänsehautmomente, die unsere Arbeit auch so bedeutsam machen.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Viktor gematcht war mit, keine Ahnung, einem Empfänger irgendwo in den USA, wie wäre das dann abgelaufen? Also wie lange halten sich diese Stammzellenspende? Wird das eingefroren?
Nein. Der Viktor ist sozusagen typisiert worden, ja, und in das internationale Register gemeldet und offensichtlich wurde eben auch für einen Patienten, also in deinem Fall für den Patienten, für den du gespendet hast, wurde eben diese Übereinstimmung gefunden.
Das war in der Steiermark, damit wir es mal sagen. Also es war
genau,
quasi ums Eck.
Das wusste der Viktor zu dem Zeitpunkt noch nicht, wem diese Stammzellen zugutekommen. Also man erfährt als Spender nur sehr reduzierte Informationen. Mhm. Das dient eben auch dem Empfängerschutz. Aber letztlich ist es tatsächlich so gewesen. Also Viktors Gewebemerkmale haben perfekt gepasst und haben eben da für den Patienten, damals noch Patienten, eben eine Chance auf
Überleben. In der Steiermark, aber es hätte auch irgendwo am anderen Eckerl auf dieser Welt sein können. Also das heißt, jeder, der eine Stammzellenspende braucht, hat globalen Zugang auf das Register, um es mal so auf den Punkt zu bringen.
Genau.
Zwischen 18 und 35 und ich habe aber gelesen, es ist schon so, je jünger, ne, desto besser. Also je jünger man spendet, je jünger man ist, wenn man spendet, desto besser.
Ja, das stimmt. Also die Altersobergrenze für eine Spende ist der 55. Geburtstag der Spenderperson. Und das hat rein medizinische Gründe, denn jüngere StammzellspenderInnen haben schlichtweg vitalere Zellen, die sich schneller teilen und besser von der Empfängerperson aufgenommen werden können. Das verbessert maßgeblich das Behandlungsergebnis. Und da eben zwischen Registrierung und möglicher Spende einige Jahre vergehen können, ist die Registrierung bei uns hier in Österreich per nationale Übereinkunft bis zum 35. Geburtstag begrenzt. Aber wer älter ist, kann trotzdem helfen, beispielsweise indem man in der eigenen Familie, im Freundeskreis oder über die sozialen Medien sein Umfeld darauf aufmerksam macht.
Okay. Kommen wir mal auf diesen Tag zu sprechen, wo dann der Anruf kam, du bist geeignet, also deine Stammzellen sind geeignet und die werden jetzt gebraucht. Wo warst du da? Kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich absolut nicht erinnern, wo ich genau war oder was ich genau gemacht habe. Aber ich kann mich zumindest daran erinnern, als ich dann mit Freunden, Verwandten, Bekannten natürlich darüber gesprochen habe. Damals, wie gesagt, noch ein bisschen mit dem Gedanken, das ist ja ein bisschen so wie eine Blutspende, das ist ja was ein bisschen Besonderes, aber nicht ganz so besonders. Wie gesagt, damals hatte ich noch nicht das Bewusstsein dafür.
Ja.
War schon so, aber ist das nicht schmerzhaft? Tut das nicht weh? Kriegst du da eine Vollnarkose? Und das waren halt lauter Fragen, die ich mir selber nicht beantworten konnte. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass vielleicht viele Leute glauben, eine Stammzellenspende ist so etwas wie eine Knochenmarkspende. Eingangs hast du, glaube ich, ja auch noch erwähnt, eben, dass das die Stammzellen ja eben in den Knochen auch reproduziert werden und dann ins Blut geschwemmt werden. Aber die Sorge konnte mir dann wieder die liebe Erika vom Roten Kreuz nehmen, indem ich sie gefragt habe, wie läuft denn das ab? Und dann hat sie gemeint, du kommst dann an eine Maschine, also aber das wird übers Blut aus abgenommen, die Stammzellen. Wenn ich schon einen Schritt vorausgehen darf, das ist dann abgelaufen, ich würde es jetzt fast am ersten vergleichen wie mit einer Dialyse. Also auf der einen Seite wird einem das Blut entnommen, dann werden die Stammzellen herausgefiltert und auf der anderen Seite kriege ich wieder das Blut hinein, das was nicht gebraucht wurde. Das hat einige Zeit lang gedauert, aber das war dann eigentlich der Zeitpunkt.
Also es war genau am 6.11.2019, hast du dann im Wiener AKH die Stammzellen gespendet, weil du gesagt hast, es dauert ein bisschen, also circa 3 bis 5 Stunden, bei dir war es ein bisschen länger.
7 Stunden. Ja.
7 Stunden, warum war es, ist das dann bei manchen in 3 Stunden erledigt, bei manchen in 7 Stunden?
Ja, also das ist abhängig von der individuellen Spendegeschwindigkeit und das kann natürlich variieren, ja. Aber die Umgebung ist sehr bequem eingerichtet, also man ist auf einem bequemen Bett und man kann währenddessen Filme schauen, man kann Musik hören, lesen, mit unserem netten Personal plaudern oder einfach auch nur entspannen, ja.
Okay, wie war das bei dir genau?
Ich kann mich erinnern, dass es eine sehr entspannte Atmosphäre war. Ich konnte lesen, eben Fernsehen, Musik hören, ich habe ein Buch mitgehabt. Wenn man sagen kann, das einzig Unangenehme ist nur halt, dass man in dem Arm, in dem man die Nadel stecken hat, die kaum halt abbiegen kann und damit halt mit der Mobilität ein bisschen eingeschränkt ist. Aber eben das, also ich war damals im AKH, ich glaube mittlerweile wird das auch in der Blutspendezentrale durchgeführt. Das Personal ist extrem hilfreich und extrem nett zu einem. Also das ist, der Tag ist mir nicht negativ in Erinnerung geblieben.
Das glaube ich. Aber okay, das heißt, das Blut kommt dann eigentlich ohne Stammzellen ja wieder zurück. Fehlen die dann nicht auch irgendwie?
Nein, also dem Viktor fehlt jetzt gar nichts.
Liebe Zuhörer, schaut wirklich sehr, sehr vital aus.
Genau, und ganz gesund und munter neben mir. In Österreich ist eine Stammzellspende grundsätzlich nur einmal möglich. Aber es gibt 2 wesentliche Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, dieselbe Empfängerperson erkrankt erneut und benötigt weitere Stammzellen. Dann ist eine zweite Spende auch möglich. Und die zweite wichtige Ausnahme ist für Verwandte, zum Beispiel Geschwister oder eigene Kinder. Da ist ebenfalls jederzeit eine weitere Spende möglich, selbst wenn man bereits einmal gespendet hat. Und meiner Erfahrung nach ist vor allem die Frage nach der Verwandtschaftsspende manchmal ein Grund, warum potenzielle LebensretterInnen mit einer Registrierung zögern. Aber ich kann alle ZuhörerInnen wirklich beruhigen, diese Möglichkeit besteht fort. Und während der Spende werden die zuvor stimulierten Stammzellen entnommen. Der Körper stellt sein Gleichgewicht aber ganz rasch wieder her. Das Blutbild normalisiert sich in der Regel nach wenigen Tagen und spätestens jedoch nach 3 Monaten. Und in dieser Zeit erfolgen auch regelmäßige Kontrolluntersuchungen und das Rote Kreuz steht auch für Rückfragen und weitere Betreuung zur Verfügung. Mhm. Und zudem werden alle SpenderInnen noch in ein Nachsorgeprogramm bei uns aufgenommen und regelmäßig kontrolliert.
Also das sind wahrscheinlich auch die Fragen, die ihr kriegt, wo du vorher gesagt hast, ihr macht so Aktionen, ne?
Genau.
Um darauf aufmerksam zu machen und natürlich die Leute aufzurufen, sich registrieren zu lassen. Und das ist höchstwahrscheinlich einer der größten Themen, ne? Wie oft darf ich spenden? Ja, was passiert, wenn dann im Freundesbekanntenkreis jemand erkrankt und kann ich dann dem möglicherweise nicht mehr helfen? Und das ist auszuschließen.
Genau, das kann ausgeschlossen werden und tatsächlich, also mir wurde diese Frage wirklich schon so oder so ähnlich häufig gestellt vor Ort und es ist dann immer ein Aha-Erlebnis und die allermeisten greifen dann zum Registrierungsset und registrieren sich natürlich.
Genau, ja. War das bei dir auch ein Thema?
Eigentlich nicht. Ich war sehr froh darüber, dass es eben auch diese Nachsorge gab, einmal primär. Ich habe keine Sorgen gehabt, dass mir irgendwas im Blut fehlt. Ich habe zwar schon, mir wurde schon gesagt, auch dann vom ärztlichen Personal, also ich habe es anfangs eben noch im AKH diese Nachsorge gemacht und dann später übers Rote Kreuz, dass das ein bisschen braucht. Ich habe mich aber grundsätzlich auch schon direkt danach ganz, ganz fit und vital gefühlt. An den Moment, dass ich potenziell jemanden dann nicht mehr spenden könnte oder dass ich dann nicht mehr in Frage komme, das war für mich nie ein Ausschlussgrund, mich nicht zu registrieren, sondern eher das Reziproke. Für mich ist es ein Grund, wenn ich jemandem helfen kann, dann registriere ich mich und dann ist es eigentlich egal, ob das jetzt ein Mensch ist, den ich kenne oder nicht kenne. Für die meisten Menschen habe ich, also für alle Menschen bis jetzt habe ich Blut gespendet, die ich nicht kenne. Ja. Und wenn ich jemandem anderen trotzdem helfen kann, dann tue ich das. Und wenn es jemand in meinem Verwandtschafts- und Freundschaftskreis ist, würde ich das auch tun. Aber helfen, wo man kann.
Es ist ja dann so, du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, Gabi, den Empfänger, den lernt man dann ja erst später kennen, wenn man das überhaupt will. Also eigentlich erst nach 5 Jahren. Du hast aber, warum das so ist, wirst du uns noch erklären, du hast aber einen Brief bekommen von deinem Empfänger. Und zwar war das eben ein Herr aus der Steiermark. Magst du den? Das Wichtigste, oder ist das so, weil du hast ihn irgendwie mit, das wusste ich gar nicht.
Ja,
magst du ihn vorlesen vielleicht?
ich meine vielleicht nur dazu sagen, weil das die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können. Er wurde sogar an einigen Stellen versucht zu zensieren, weil ich natürlich über den Spender, über den Empfänger
so.
Natürlich nichts wissen durfte. Also okay. Zum Beispiel ist der Tag, an dem der Brief geschrieben wurde, ist zensiert. Und über die Familienverhältnisse ist auch einiges zensiert oder das Alter. Aber ich kann zumindest das vorlesen, was hier steht. Sehr geehrter Spender, ich schreibe Ihnen diese Zeilen am Tag 18 nach der Transplantation. Es geht mir hervorragend und ich habe Ihre Zellen am Tag zensiert, November 2019, sehr gut angenommen. Ihre Spende hat mein Leben gerettet und dafür kann ich Ihnen heute nur ein großes Dankeschön sagen. Ich weiß nur, dass Sie 28 Jahre und männlich sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann persönlich treffen könnten, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann persönlich treffen könnten, um mich auch persönlich bei Ihnen zu bedanken. PS, Sie haben nicht nur mein Leben verändert, sondern auch das meiner Familie. Ich bin
XY
Jahre alt und habe wahrscheinlich, da geht es um die Familienverhältnisse, mit herzlichen Grüßen.
Das hast du dann also bekommen?
Ja.
Und wie war das für dich?
Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe dann auch ein E-Mail zurückgeschrieben. Das ist dann aber, habe ich leider herausgefunden, nicht weitergeleitet worden. Halb so schlimm, weil ich durfte dann ja ein paar Jahre später ihn auch kennenlernen. Es hat schon etwas auch in mir ausgelöst, dieser Brief, weil das war dann so einer der ersten Momente, wo ich mitbekommen habe, da habe ich etwas, einen direkten Impact bei einem anderen Menschen ausgelöst.
Ja, er hat ihn mit der Hand geschrieben.
Genau,
also das finde ich ist auch, ne? Also
noch eine
einfach
Spur.
Emotionaler und persönlicher.
Ja, genau.
Okay. Warum ist das so wichtig, dass das eben zensiert ist, dass sich die beiden einfach 5 Jahre nicht treffen und keinen Kontakt haben dürfen?
Ja. Das hat mehrere Gründe. Also in Österreich ist, wie du es beschrieben hast, ein anonymer Briefkontakt möglich grundsätzlich. Der Brief oder die Briefe werden an das nationale Register weitergeleitet, also auch nicht an uns, an das Rote Kreuz, sondern an das nationale Register der Gesundheit Österreich GmbH. und werden dann dem der Empfängerin zugestellt, wenn eben die Empfängerperson damit einverstanden ist. Und nach 5 Jahren kann dann eben auf beidseitigem Wunsch ein persönliches Kennenlernen stattfinden. Und die Wartefrist, also warum 5 Jahre? Die Wartefrist schützt letztlich beide Seiten. Denn nach 5 Jahren lässt sich gut beurteilen, ob die Therapie angeschlagen hat. Und bei einem Rückfall könnten sonst, also wenn man sich früher schon kennenlernen würde, könnten sonst emotionale Belastungen oder Druck zu einer neuen Spende auch entstehen. Mhm. Und um das eben zu verhindern, wird diese Frist gesetzt.
Nach 5 Jahren gab es dann das große Treffen.
Ja.
Wo war das eigentlich? Habt ihr euch da?
Das war in Hartberg, war das.
Okay.
Das hat einfach den Grund gehabt, dass der Empfänger aus dem Raum dort kommt und in der Gegend, also wie gesagt, aus der Steiermark, und ich in der Nähe einfach genau in der Zeit Urlaub gemacht habe. Oh no. Ich gedacht habe, na, dann verbinden wir das gleich. Also natürlich dann nach Ablauf dieser Frist wurde dann gefragt, ob wir uns eben treffen wollen, und dann wurde uns gegenseitig natürlich unsere Kontaktdaten gegeben, und dann hat einmal überhaupt auch das erste Telefonat auch mal stattgefunden. Ich muss sagen, ich war schon sehr nervös, als ich ihn angerufen gehabt habe. Mhm. Aber irgendwie auch so alleine von der Stimmlage her und so so wie man so durchs Telefon auch ein bisschen ein Gespür hat für einen anderen Menschen, da war schon mal eine ganz gute Basis da, und auf jeden Fall von beider Seite.
Zum Glück war er dir nicht unsympathisch.
Ja, das ist ja...
Man weiß es ja nicht.
Man weiß es nicht, man weiß es natürlich nicht. Man denkt ehrlicherweise vielleicht auch einmal dran, vielleicht ist das ein absolut unsympathischer Mensch, aber das ist ja völlig unabhängig davon, ob man die Spende macht oder nicht macht, weil das ist ja, man macht es für einen Menschen, und auch wenn das ein unsympathischer Mensch ist, hätte ich es für einen unsympathischen. Ich bin sehr froh, dass es ein sehr sympathischer Mensch ist, dass ich ihn kennenlernen konnte, und wir auch dann nachher gesagt haben, das bleibt nicht das letzte Treffen. Mhm. Es war ein sehr emotionaler Moment, und es sind auf beiden Seiten Tränen geflossen, aber Tränen der Freude auf jeden Fall.
Das glaube ich. Ja, man muss sich das schon einmal vorstellen, 1 zu 1,5 Million, und da haben deine Stammzellen, haben da irgendwie gepasst? Also man denkt sich schon, ist man mit diesem Menschen irgendwie verbunden? Also weil das gibt es ja eigentlich gar nicht.
Also in meinem Stammbaum ist er nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Wir sind nicht verwandt. Es hat einfach der Zufall uns zusammengewürfelt, und das ist toll, dass es solche Zufälle gibt.
Auf alle Fälle. Und ich sehe gerade, ein Cover auf der Kronenzeitung, ja. War es ja auch, weil das in Österreich ja wirklich, das war das erste Mal, dass das so in der Form stattgefunden hat, nicht wahr?
Also was mich auch dann, abgesehen natürlich vom Tag selber, der sehr intensiv war, mit auch natürlich dem sehr großen medialen Interesse, das ist auch das, was man vielleicht Sportlerinnen und Sportler fragt, ob sie jetzt den Sieg so bewusst wahrnehmen und so weiter, und die merken, das kommt erst irgendwie alles später. So war es dann irgendwie auch am nächsten Tag in der Früh, als ich mir die Zähne geputzt habe, meine Partnerin irgendwie quer durch die Wohnung schreit: Victor, du bist in der Kronenzeitung. Was, warum, wo? Und dann sind irgendwie natürlich hat das Handy dann den ganzen Tag irgendwie am Tag danach die ganze Zeit gebimmelt mit Fotos von eben verschiedenen Titelblättern, verschiedenen Medienberichten, und danach ist es mir noch wieder ein Stückchen bewusster geworden, was das eigentlich gewesen sein, also was das gewesen ist, was da passiert ist und was das für eine Bedeutung hat, wenn das auch so durch die Medien geht. Und da habe ich dann, sage ich jedem anderen, machen wir eine Challenge, bitte schauen wir, dass wir eben aufs Titelblatt der Krone kommen mit einer positiven Geschichte, die nicht polarisiert. Mhm. In einer Welt vor lauter Krisen ist es schön, mit solchen Geschichten mal aufs Titelblatt zu kommen.
Mhm, absolut. Und vor allen Dingen, es war ja auch dem Empfänger einfach ein Herzensanliegen, das medial begleitet zu wissen, einfach damit sich mehr Leute registrieren lassen, oder? Man muss es einfach sichtbarer machen, genau solche schönen Geschichten, Leute dazu zu bewegen, sich registrieren zu lassen. Die Stammzellenspendedatei soll eben weiter wachsen. Wie ist denn das so prinzipiell? Wie gerne spenden denn die Österreicher und Österreicherinnen?
Also aktuell, ganz aktuell sind bereits um die 322.000 in Österreich lebende Menschen im spendefähigen Alter. Und das sind diejenigen zwischen 18 und 55 Jahren sind registriert. Das klingt erstmal recht viel. Es sind jedoch weniger als 10%. Also Luft nach oben ist allemal da. Das Durchschnittsalter bei einer Spende beträgt bei uns 30 Jahre, also ziemlich jung. Und 40% aller SpenderInnen sind Frauen und 60% sind Männer. Und seit Beginn unserer Stammzellspende-Initiative, nämlich im Jahr 2018, und Viktor war tatsächlich unter den allerersten Registrierungen, haben wir beim Österreichischen Roten Kreuz bereits über 200 Stammzellspenden durchgeführt. Mhm. Und dank der stetigen Bemühungen auch wirklich aller Kollegen und Kolleginnen vor und hinter den Kulissen umfasst die Datenbank beim Österreichischen Roten Kreuz mittlerweile über 88.000 registrierte Personen. Und wir haben natürlich uns zur Aufgabe gemacht, mehr Bewusstsein für dieses lebenswichtige Thema zu schaffen. Denn weiterhin 10% aller Betroffenen finden nach wie vor keine geeignete Spendeperson. Und um das zu ändern, daran wirken wir mit. Und jeder von uns kann mithelfen. Deswegen mein Appell, gleich unter www.stammzelle.at eintragen und das Set nach Hause geschickt bekommen. Oder aber auch gerne in Abstimmung mit uns eine tolle eigene Registrierungsaktion organisieren und eben darüber reden.
Und deshalb gibt es auch diesen Podcast, stammzelle.at, liebe Zuhörer, unbedingt registrieren lassen. Das sind natürlich sehr sensible Daten, da werden sich vielleicht auch manche darüber Gedanken machen, was passiert mit diesen Daten, wie gut wird da drauf aufgepasst?
Sehr gut, das kann ich versichern. Die strengen gesetzlichen Vorschriften für Gesundheitsdaten werden bei uns jederzeit eingehalten. Und zudem ist es so, vom Österreichischen Roten Kreuz werden für die weltweit vernetzte Zusammenarbeit lediglich die HLA-Merkmale sowie Alter und Geschlecht pseudonymisiert unter einer Identifikationsnummer an das nationale Register gemeldet. Die vollständigen Gesundheits- und SpenderInnen-Daten kann nur qualifiziertes Fachpersonal im Roten Kreuz einsehen.
Okay, dass wir das auch nochmal besprochen haben. Ja. Ja, abschließend, ich glaube, die Frage brauche ich dir stellen, du würdest natürlich das sofort wieder genauso machen, oder?
Ja, also eindeutiges Ja, wenn ich dürfte, also von den Gegebenheiten, von den medizinischen, gesetzlichen Gegebenheiten, sofort Ja. Und ich kann jedem Menschen einfach auch nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, nicht nur sich registrieren zu lassen, sondern wenn man dann auch diesen Anruf bekommt, in diesem einen Moment einfach auch da zuzusagen.
Gibt es dann Leute, die dann einen Rückzieher machen?
Ja, gibt es leider
auch.
Gibt
es dann schon? Ja. Weil man ja auch nicht weiß, wann, man weiß ja eben nicht, wann man angerufen wird, wenn das dann nach 10 Jahren ist, sich bei mir irgendwie alles verändert hat. Ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich es anders überlegt.
Richtig, genau.
Aber auf jeden Fall, weil ich habe diese Erfahrung gemacht, mir ist es sehr bewusst geworden und ich habe es emotional mit Gänsehaut und wie gesagt auch Tränen der Freude auch selber gespürt. Man kann damit einem Menschen das Leben retten und man muss sich halt auch dessen bewusst machen, wenn man es nicht selber ist, dann gibt es vielleicht niemand anderen, der das sonst machen kann. Und diese Direktheit kann man nur bei der Stammzellspende spüren. Mhm. Also deswegen unterstütze ich diesen Aufruf 100%, bitte sich unbedingt registrieren lassen, damit die Zahl von 88.000 noch weiter wächst.
In die Höhe schnellt, ja. Genau, das ist ganz wichtig. Und damit sie eben so in die Höhe schnellt, muss man auch noch mit einem Mythos aufräumen. Das habe ich mir da ganz groß aufgeschrieben. Viele glauben nämlich, dass die Spende übers Rückenmark erfolgt. Räum doch mal mit diesem Mythos auf, bitte.
Ja, nur in Ausnahmefällen erfolgt die Entnahme unter Vollnarkose direkt aus dem Knochenmark des Beckenknochens. Dies hängt von den medizinischen Anforderungen der Empfängerperson und auch den persönlichen Präferenzen der Spenderperson ab. Aber in über 90% aller Fälle werden die Stammzellen peripher, das heißt über das Blut, gewonnen, so wie bei Viktor.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war eine ganz wichtige, super wichtige Podcast-Folge und ich hoffe, dass sich ganz viele registrieren lassen. Vielen Dank, Gabi, vielen Dank, Viktor. Das Allerbeste wünsche ich euch.
Vielen Dank.
Ja, damit sind wir fast am Ende dieser Podcast-Folge. Wir dürfen uns jetzt aber noch auf unsere Rubrik freuen. Und zwar haben wir MitarbeiterInnen, freiwillige MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes gefragt, warum sie eigentlich genau diese Arbeit machen. Ja, hören wir mal rein.
Mein Name ist
Andreas Unger.
Ich bin beim Roten Kreuz seit
2 Jahren.
Zurzeit bin ich
Beim Kriseninterventionsteam Burgenland.
Ich bin beim Roten Kreuz, weil
Es für mich wichtig ist, für andere Menschen da zu sein.
Ohne das könnte ich keinen Dienst antreten.
Ohne das Team, in dem ich arbeiten darf.
Nach einem langen Tag beim Roten Kreuz.
Zu Hause, Füße hochlagern und entspannen.
Diese Eigenschaft braucht man unbedingt im Rotkreuzdienst.
Empathie.
Was ich beim Rotkreuz gelernt habe, das mir sonst niemand beibringen konnte.
Für andere Zeit zu opfern, da zu sein und zuzuhören.
Das bewegt mich an meiner Arbeit im Rotkreuz.
Das Gefühl, anderen Menschen, für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen helfen zu können.
Mein Name ist
Valerie.
Ich bin beim Roten Kreuz seit?
Ich habe 2014 begonnen.
Zurzeit bin ich?
Ich bin Rettungssanitäterin in Oberösterreich an der Ortsstelle Vöcklabruck.
Ich bin beim Roten Kreuz, weil?
Weil es mir der Zusammenhalt Spaß macht.
Ohne das könnte ich keinen Dienst antreten.
Ohne meinen 4-Farben-Kugelschreiber.
Nach einem langen Tag beim Roten Kreuz?
Freue mich auf die Couch.
Diese Eigenschaft braucht man unbedingt im Rotkreuzdienst.
Dass man mit Menschen gut umgehen kann.
Was ich beim Roten Kreuz gelernt habe, das mir sonst niemand beibringen konnte.
Empathie.
Das bewegt mich an meiner Arbeit im Roten Kreuz.
Das sind oft die kleinen Momente.
Mein Name ist
Bernhard Wippmann.
Ich bin beim Roten Kreuz seit
circa 2 Jahren.
Zurzeit bin ich
im Kriseninterventionsteam des Landes Burgenlandes im Bezirk Eisenstadt.
Ich bin beim Roten Kreuz, weil
ich etwas weitergeben möchte an Menschen, die in einer Situation sind, in der es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht.
Ohne das könnte ich keinen Dienst antreten.
Ohne meine Kollegin oder meine Kollegin, weil wir immer zu zweit im Kriseninterventionsteam auftreten.
Nach einem langen Tag beim Roten Kreuz
gilt es einmal durchzuatmen und auch selber vielleicht nachzudenken über das, was man erlebt hat und auch selber umzugehen, zu lernen damit.
Diese Eigenschaft braucht man unbedingt im Rotkreuzdienst.
Die Begeisterung, in einem Team für andere da sein zu wollen.
Was ich beim Roten Kreuz gelernt habe, das mir sonst niemand beibringen konnte.
Ja, als Teil eines Teams helfen zu dürfen und dann auch selber wieder zu schätzen, wenn es einem gut geht, wenn man gerade keine Hilfe von anderen braucht.
Das bewegt mich an meiner Arbeit im Rotkreuz.
Tatsächlich in ernsten Situationen, in Krisensituationen für andere Menschen da sein zu können und denen zu helfen, einfach wieder einen Halt im Leben zu finden.
Ja, so wichtig, die Arbeit sichtbarer zu machen. Und ja, diese Rubrik soll dabei natürlich auch helfen. Damit jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie hören das nächste Mal wieder rein. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Schöne, Ihre Isabella Richter.